Ich übernachtete am Wochenende bei meiner Freundin zu Hause. Sie war mit ihrer Familie verreist, aber sie hatte ein kleines Kätzchen, das Angst vor Gewittern hatte. Und für dieses Wochenende war ein starkes Unwetter angekündigt. Ihre Katze war sehr unabhängig und saß normalerweise allein in dem Zimmer, in dem sie gerade sein wollte. Es begann am Tag vor der Abreise meiner Freundin zu stürmen und regnete das ganze Wochenende über. Das war an einem Samstag. Ich hatte die Nacht ohne Probleme dort verbracht. Ihre Katze, Molly, kam mit dem Sturm gut zurecht. An diesem Morgen genoss ich es, mich auf dem bequemen Sofa zu entspannen und zu lesen. Ich liebte es immer, bei ihr zu übernachten, weil ihr Haus im Wald lag. Es fühlte sich so abgeschieden und ruhig an. Gegen Mittag klingelte das Festnetztelefon. Damals war das noch ganz normal. Ich schaute nach, falls sie versuchen sollte, mich zu erreichen. Aber es stand unbekannte Nummer. Also ging ich nicht ran. Ein paar Minuten später kam noch ein Anruf mit derselben Anzeige. Unbekannte Nummer. Ich nahm nicht ab, aber diesmal sprach eine Stimme auf den Anrufbeantworter. Es war eine ruhige, männliche Stimme. Sie sagte nur ein Wort, den Namen meiner Freundin, als würde sie fragen, ob sie ihn hören könne. Dann legte sie nach ein paar Sekunden Schweigen auf. Ich wusste nicht, ob es jemand war, mit dem sie sprach, oder ein Verwandter. Also schrieb ich ihr eine Nachricht, um sie wissen zu lassen, dass jemand angerufen hatte. Es kam mir seltsam vor, dass die Nummer als unbekannt angezeigt wurde. In den nächsten 3 Stunden gab es 2 weitere Anrufe von derselben Nummer, aber ohne weitere Nachrichten. Meine Freundin antwortete nie. Ich dachte, sie war beschäftigt. Ich machte mir keine großen Sorgen. Ich dachte, es sei nichts Wichtiges. Ich machte mir etwas zu essen und verbrachte den Rest des Tages ziemlich ruhig. Später, so gegen 8 oder 9 Uhr abends, suchte ich mir einen Film aus, den ich im Schlafzimmer im oberen Stockwerk anschauen wollte. Etwa zur Hälfte des Films erinnerte ich mich daran, nach Molly zu sehen und sicherzugehen, dass sie Futter und Wasser hatte. Ich ging nach unten, war aber verwundert, sie direkt vor der Haustür stehen zu sehen. Sie starrte durch den Türspalt, als würde sie darauf warten, dass sich die Tür öffnet. Ich rief ihren Namen und sie sah mich an, aber nur für einen Moment, bevor sie sich wieder der Tür zuwandte. Es war ehrlich gesagt ein wenig unheimlich. Ich ging zur Tür und schaute mit etwas Zögern durch den Spion. Das Glas war vom Regen beschlagen, also war alles verschwommen und ich konnte nichts Genaues erkennen. Aber dann bewegte sich etwas. Genug, um zu erkennen, dass da draußen etwas oder jemand auf der Veranda stand. Ich fühlte mich etwas unwohl, blieb aber stehen und versuchte besser zu erkennen, was ich da sah. Ich wollte wirklich wissen, ob jemand draußen war, aber ich wollte die Tür auch nicht öffnen, falls tatsächlich jemand dort war. 2 oder 3 Minuten vergingen, ohne dass sich etwas veränderte. Ich dachte, ich würde mich nur grundlos erschrecken. Immerhin, wenn jemand draußen gewesen wäre, hätte er längst geklopft. Ich ging weg, um Mollys Futter und Wasser zu überprüfen und mir einen Snack für den Film zu holen. Als ich wieder an der Tür vorbeiging, war Molly nicht mehr dort. Ich schaute noch einmal nach draußen, nur um sicher zu gehen, und etwas sah anders aus. Es war immer noch verschwommen und beschlagen, aber eine der Formen, die ich zuvor gesehen hatte, war verschwunden, als wäre sie einfach verschwunden. War da wirklich die ganze Zeit jemand draußen gewesen? Mit einem seltsamen Gefühl nahm ich Molly auf den Arm und brachte sie mit ins Schlafzimmer. Ich schaltete den Film wieder ein und setzte mich aufs Bett. Während des ganzen Films konnte ich dieses unheimliche Gefühl nicht abschütteln. Etwa 30 Minuten später sprang Molly plötzlich vom Bett und ging zur Schlafzimmertür. Sie kratzte nicht und sah mich auch nicht an, als wollte sie hinaus. Sie starrte einfach nur auf den Türspalt, genauso wie vor der Haustür, als wäre da jemand draußen. Mein Herz begann stark zu schlagen. Ich rief ihren Namen mit zitternder Stimme, aber sie blieb auf die Tür fixiert. Ich stand auf und ging leise zur Tür. Dann legte ich mein Ohr an sie. Ich hörte nichts. Ich kniete mich hin und schaute durch den Spalt unter der Tür. Mein ganzer Körper zuckte heftig zurück. Da stand jemand direkt vor der Tür, nur wenige Zentimeter entfernt. Sofort schaute ich zum Türgriff. Ich hatte nicht einmal abgeschlossen. Ich verriegelte die Tür hastig und fast im selben Moment hörte ich, wie die Person auf der anderen Seite wegrannte. Sie rannte die Treppe hinunter und dann hörte ich nichts mehr. Ich rief den Notruf und danach meine Freundin an. Als die Polizei eintraf, war das Haus leer und niemand in der Nähe. Nach allen Informationen sah es so aus, als wäre der Eindringling wahrscheinlich ein Stalker, möglicherweise derselbe, der angerufen hatte. Sie versuchten, die Telefonnummer zurückzuverfolgen, aber ohne Erfolg. Der Fall wurde nicht weiterverfolgt. Es tut mir leid für meine Freundin, denn wer auch immer dieser Mann war, offensichtlich hatte er es auf sie abgesehen, nicht auf mich. Ich weiß nicht, ob es nur ein Zufall war, dass er genau an dem Wochenende auftauchte, als sie nicht da war, oder ob er geplant hatte einzubrechen, weil er dachte, das Haus sei leer. Immerhin hatte ich nie das Telefon beantwortet, also dachte er wahrscheinlich, niemand sei da. Vielleicht wollte er auf sie warten und sie überraschen, wenn sie aus dem Urlaub zurückkam. Wir erfuhren nie, wer er war oder was er vorhatte. Ich arbeitete früher bei Domino's. Ich war nur ein paar Monate dort, aber insgesamt fand ich es gar nicht so schlimm. Ich lieferte Pizzas von der Filiale aus und verdiente extra durch Trinkgeld. An diesem Abend begann meine Schicht um 8. Unser Laden schloss immer um Mitternacht und erstaunlicherweise bekamen wir sogar zu dieser Uhrzeit noch viele Bestellungen. Wir waren die ganze Nacht bis zur Schließung beschäftigt. Diese Bestellung kam gegen Ende der Nacht rein, ich würde sagen so gegen 11. Ich lieferte die Bestellungen eine nach der anderen aus, also nahm ich diese hier und fuhr los. Es war eine Adresse, die ich nicht so gut kannte, weil die meisten Bestellungen immer aus derselben Gegend kamen. Diese hier führte mich in einen abgelegeneren, bewaldeten Teil der Stadt. Ich dachte immer, dort hätten die Reichen ihre abgelegenen Villen zwischen den Bäumen versteckt, aber bei Nacht sah man nichts davon. Ich fuhr, bis mich die Navigation anwies, in einen Schotterweg einzubiegen. Er war breit und hatte Lampen an den Seiten, die den ganzen Weg beleuchteten. Am Ende verzweigte er sich in 5 schmalere Pfade, zu eng für ein Auto. Ein Schild dort sagte etwas wie »Willkommen bei den Frosted Oak Cabins«. Es war ein Ferienhüttendorf. Ich schaute nochmal auf die Adresse der Bestellung, da stand »Hütte 3«. Ich suchte nach den Schildern an jedem Pfad und fand den, der zur Hütte 3 führte. Diese Pfade hatten schwächere, kleinere Lampen, also konnte ich nicht weit sehen. Ich wusste nicht, wie weit ich würde laufen müssen. Ich parkte das Auto, nahm die Pizzas und begann zu gehen. Die Lampen wirkten mit jedem Schritt schwächer, weil man kaum etwas sah, bis man direkt darunter stand. Ich war jeweils nur ein paar Sekunden im Licht, dann ging ich wieder blind zur nächsten Lampe. Ich hatte Angst, das Essen fallen zu lassen oder über etwas zu stolpern. Der Wald war ruhig, nur Grillen und raschelnde Blätter im Wind waren zu hören. Ich glaube, ich lief etwa 3 oder 4 Minuten, obwohl es sich länger anfühlte, bis ich zur letzten Lampe und dem Ende des Pfads kam. Es gab eine kleine Lichtung mit einer winzigen Hütte in der Mitte. Sie hatte ein Fenster vorne und merkwürdigerweise kam kein Licht heraus. Die Hütte war dunkel. Ich ging näher und klopfte an die Tür. Ich hörte das Klopfen im Inneren widerhallen, aber es kam keine Antwort. Ich nahm mein Handy heraus und rief die Nummer der Bestellung an. Es klingelte eine ganze Minute lang, aber niemand hob ab. Ich war mir nicht sicher, was ich tun sollte. Ich wollte nicht umsonst zurücklaufen. Während ich überlegte, was ich noch versuchen könnte, bekam ich eine Nachricht. Sie war von derselben Nummer, die ich gerade angerufen hatte. Dort stand: »Ich bin gerade nicht in der Hütte. Die Tür ist offen. Bitte stelle die Pizzas auf den Tisch. Danke.« Ich drehte mich zur Tür und drehte den Griff. Ich öffnete sie nur ein wenig. Ich wusste, dass man es mir gesagt hatte, aber es fühlte sich trotzdem nicht richtig an. Alle Lichter waren aus. Es war extrem dunkel. »Hallo? Ist jemand da?« sagte ich ohne Antwort. Ich drückte die Tür ein Stück weiter auf und trat ein paar Schritte ein. Es schien ein einziger langer Raum zu sein, vielleicht mit einem kleinen Schlafzimmer ganz hinten. Ich ging zum Tisch und begann, das Essen abzustellen, als ich ein Knarren hörte. Mein Blick wanderte zur Schlafzimmertür und bevor ich nachdenken konnte, öffnete sie sich plötzlich. Ich bekam fast einen Herzinfarkt. Ich dachte, es wäre niemand da. Ein Mann erschien im Türrahmen und kam auf mich zu. Während ich nervös herumstotterte, versuchte er mir zu sagen, dass er mein Trinkgeld hätte und sich dafür bedankte, dass ich das Essen hereingebracht hatte. Aber er kam in einem alarmierenden Tempo näher. Ich wich zurück, als er nur noch ein paar Meter von mir entfernt war. Plötzlich sprang er vor und versuchte mich zu packen, während sich sein Gesicht zu Wut verzog. Ich rannte aus der Vordertür, stieß aber sofort mit jemand anderem zusammen. Er fiel ins Gras und ich schaffte es nicht hinzufallen. Ich rannte zurück auf den Pfad, während ich hörte, wie beide mich verfolgten. Aber jedes Mal, wenn ich zurückblickte, standen sie unter keiner Lampe. Ich erreichte mein Auto und fuhr los, bevor sie mich erreichen konnten. Ich rief die Polizei. Natürlich waren die beiden Männer schon weg, aber ich hoffte, dass man sie anhand der Bestellnummer und der Hüttenmiete leicht identifizieren könnte. Das konnten sie aber nicht. Sie waren in eine Hütte eingebrochen, die nicht vermietet war, hatten eine falsche Telefonnummer benutzt und online mit einer Visa-Geschenkkarte bezahlt. Es gab nichts, womit man sie identifizieren konnte. Daran zu denken, was passiert ist, ist fast noch schlimmer. Offensichtlich war der Plan, mich dorthin zu locken und mich in der Hütte zu fangen. Aber der andere Typ tauchte aus dem Nichts auf. War er draußen im Wald gewesen, hatte mich die ganze Zeit beobachtet und gewartet, bis ich hineinging? Wenn ich nur ein bisschen schneller gewesen wäre, hätten sie es geschafft. Und ich weiß nicht, was sie dann getan hätten. Ich arbeitete an diesem Abend für DoorDash. Es war ziemlich spät, so gegen Mitternacht oder 1 Uhr morgens. Ich war es gewohnt, lange wach zu bleiben, also waren nächtliche Lieferungen für mich ganz normal. An diesem Abend war wenig los. Ich fuhr einfach herum und hörte Musik, während ich auf einen Auftrag wartete. Als schließlich einer reinkam, sah ich mir die Details kaum an, bevor ich ihn annahm, da ich sowieso nicht viele Optionen hatte. Ich fuhr zu dem McDonald's, der rund um die Uhr geöffnet ist, und holte die Bestellung ab. Dann zeigte mir die App die Route zur Lieferadresse an, die etwa 15 Minuten entfernt war. Die Fahrt verlief ruhig, die Straßen waren leer und ich dachte nicht viel nach. Ich erledigte einfach meine Routine. Als ich nur noch 1 Minute entfernt war, leitete mich die App in eine Art Geschäftsviertel. Oder zumindest dachte ich das. Ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Ich vermute, es war eine Bürogegend, aber sie sah nicht so aus wie üblich. Normalerweise sind solche Orte mit vielen Geschäftshäusern gepflegt, mit gemähtem Rasen und ordentlich geschnittenen Büschen. Aber dieser Ort war anders. Die meisten Gebäude wirkten alt und verlassen, und das Grün drumherum war verwildert und überwuchert. Es war seltsam. Die Karte leitete mich zu einem Parkplatz, auf dem ein kleines Bürogebäude stand. Es sah einstöckig aus und war genauso heruntergekommen wie die anderen. Ich hatte schon früher an Büros oder an Leute bei der Arbeit geliefert, also war das an sich nichts Ungewöhnliches. Nur die Umgebung bereitete mir ein ungutes Gefühl. Die Karte leitete mich zu dem, was wie die Rückseite des Gebäudes aussah, obwohl das schwer zu erkennen war. Ich schaute mir die Hinweise noch einmal an, ob es zusätzliche Informationen gab, und dann kam eine Nachricht vom Kunden. Er schrieb, er habe mich kommen sehen und ich solle das Essen zur grauen Metalltür auf meiner Gebäudeseite bringen. Ich schrieb, okay, zurück und parkte neben dem Gebäude. Dann stieg ich mit der Tüte aus. Als ich näher kam, stellte ich fest, dass es definitiv die Rückseite des Gebäudes war. Es gab keinen Haupteingang, nur mehrere zufällige Türen wie Notausgänge und Hintereingänge. Ich fand die Tür, von der er sprach. Eine graue Metalltür ohne Fenster, Schilder oder sonst etwas. Als ich näher kam, bekam ich eine weitere Nachricht auf mein Handy. Sie lautete nur, ich solle eintreten und das Essen drinnen abstellen. Ich zuckte mit den Schultern und tat es, ohne groß nachzudenken. Ich öffnete die Tür und ging hinein. Es war ein Flur, aber die Hauptbeleuchtung war aus. Nur schwache, wahrscheinlich energiesparende Lämpchen waren im Flur verteilt. Ehrlich gesagt hatte ich erwartet, irgendeinen Raum oder Tresen zu sehen, wo ich das Essen abstellen konnte. Etwas Offensichtliches. Sollte ich weiter ins Gebäude hineingehen oder würde er mir dort entgegenkommen? Ich holte mein Handy raus, um ihm zu schreiben, als ich hinter mir ein Klicken hörte. Ich drehte mich um und sah zur Tür. Ich zog an der Klinke, aber sie war verschlossen. Jemand hatte mich eingeschlossen. Mir schoss das Blut ins Gesicht. Was war das hier? Ich ließ die Tüte fallen und versuchte mit mehr Kraft die Tür zu öffnen, aber sie bewegte sich überhaupt nicht. Meine einzige Option war, den Flur entlang zu gehen und zu hoffen, dass ich einen anderen Ausgang fand, bevor derjenige, der hier war, mich erreichte. Gerade als ich loslief, hörte ich irgendwo auf der anderen Gebäudeseite eine Tür auf- und zugehen. Ich rannte das Ende des Flurs entlang und fand eine weitere Tür. Als ich sie öffnete, war da ein weiterer schwach beleuchteter Flur mit mehreren Räumen zu beiden Seiten. Ich ging hinein, aber sofort hörte ich etwas vom anderen Ende. Ich entschied mich schnell und versteckte mich in einem der Büros. Ein paar Sekunden später eilten Schritte den Flur entlang und hielten genau an der Tür, durch die ich gekommen war. Jemand rannte zur verschlossenen Tür. Ich nutzte die Gelegenheit und rannte in die entgegengesetzte Richtung, aus der diese Person gekommen war, in der Hoffnung, den Ausgang zu finden. Zum Glück fand ich ihn. Ich rannte zurück zu meinem Auto und fuhr weg. Leider hatte der Beamte, den ich angerufen hatte, die Situation offenbar nicht ganz verstanden, denn es kam erst etwa 20 Minuten später jemand. Bis dahin war niemand mehr da. Man sagte mir jedoch, dass dieses Bürogebäude derzeit nicht in Betrieb sei und es das seit etwa 5 Jahren nicht mehr gewesen sei. Es war wohl verlassen. Es gab keine Kameras oder sonst etwas. Was wäre wohl passiert, wenn ich nicht rechtzeitig aus dem Flur gekommen wäre? Wer weiß. Aber eines ist sicher. Ich werde mich nie wieder in so eine Situation bringen. Ich habe früher in meinen 20ern nebenbei Lieferungen gemacht. Es ist schon eine Weile her, aber ich erinnere mich immer an einen Vorfall, der in dieser Zeit passiert ist. An jenem Abend wurde um 21 Uhr eine Bestellung in einem Restaurant aufgegeben und ich machte mich gegen 21.20 Uhr auf den Weg zur Auslieferung. Ich hatte keinen Grund zu glauben, dass es sich um etwas anderes als eine normale Lieferung handelte. Der einzige Unterschied war, dass es etwas weiter weg war als gewöhnlich, etwa 20 Minuten entfernt. Außerdem lag es 20 Minuten in die entgegengesetzte Richtung der meisten Wohngebiete unserer Stadt. Unser Laden befand sich in der Nähe des Stadtrands, also führte mich die Strecke nur in das, was ich für ein ziemlich abgelegenes Gebiet außerhalb der Stadt hielt. Die Adresse sah trotzdem wie die eines ganz normalen Hauses aus. Ich folgte der Wegbeschreibung und fuhr auf die Schnellstraße. Es war keine große vierspurige Schnellstraße, sondern nur eine einspurige Straße, die von unserer Stadt durch den Wald in das nächste Dorf führte. Alle nannten sie trotzdem Schnellstraße. Ich wusste, dass es entlang dieser Straße einige ältere Wohnviertel und Häuser gab, also nahm ich an, dass ich zu einem davon unterwegs war. Ich fuhr etwa 15 Minuten lang auf dieser Straße. Um diese Uhrzeit war sie ziemlich leer. Aber als die Wegbeschreibung endete, war ich überrascht. Sie wies mich nicht an, irgendwo abzubiegen, sondern endete einfach an einem scheinbar zufälligen Punkt auf der Straße und sagte, mein Ziel befinde sich auf der rechten Seite. Ich hielt am Rand an, um zumindest zu versuchen, zu verstehen, was los war. Ich versuchte die Adresse bei Google Maps und dann bei Apple Maps einzugeben. Und beide führten mich genau an die Stelle, an der ich mich gerade auf der Straße befand. Ich dachte, vielleicht übersehe ich etwas. Ich ließ das Fenster herunter und schaute zur Seite. Aber alles, was ich sah, waren Bäume. Es sah nach Wald aus und sonst war da nichts. Kein Feldweg, keine Lichter, nichts. Ich beschloss einfach, den Kunden anzurufen und ihn zu fragen, wo zum Teufel sein Haus war. Oder ob es überhaupt ein Haus gab. Denn ehrlich gesagt dachte ein Teil von mir, dass das irgendein Scherz war. Das Telefon klingelte und ich hielt es mir ans Ohr, während ich weiterhin in den Wald starrte. Nur eine Sekunde später ging irgendwo zwischen den Bäumen ein Licht an. Es war nicht besonders hell, aber in der völligen Dunkelheit des Waldes deutlich sichtbar. Nach einem Moment erlosch es wieder. Und bevor ich zu viel darüber nachdenken konnte, meldete sich eine Stimme und fragte, wer dran sei. Ich sagte ihm, dass ich eine Bestellung hätte, aber dachte, wir hätten die falsche Adresse. Er fragte mich, wo ich sei, und ich beschrieb ihm die Gegend. Seltsamerweise war seine Antwort, dass es so aussehe, als wäre ich am richtigen Ort. Er sagte, es gebe einen kleinen Weg, der in den Wald führe. Ich antwortete, dass ich keinen sehe, aber er meinte, er sei schwer zu erkennen und ich müsse vielleicht aussteigen und danach suchen. Ich seufzte und sagte, okay. Dann stieg ich aus dem Auto und ging auf die andere Straßenseite. Ich wollte ihn gerade fragen, in welche Richtung ich schauen sollte, aber plötzlich legte er auf. Das fand ich sehr merkwürdig. Aber noch merkwürdiger war es, als ich wieder aufschaute und das Licht erneut im Wald sah. Es ging nach einer Sekunde wieder aus. Was zum Teufel? Es musste der Typ sein, mit dem ich gerade telefoniert hatte. Warum stand er da zwischen den Bäumen, anstatt zur Straße zu kommen? Und wenn er dort in der Nähe war, warum konnte ich keinen Weg erkennen, der in diese Richtung führte? Ich schaute wieder nach unten und ich glaube, ich sah, was er meinte. Da war eine sehr schmale, verwilderte Spur, die in den Wald führte. Ich sage Spur, weil es genau das war. Definitiv kein richtiger Weg. Es sah so aus, als wäre sie grob mit einer kleinen Schaufel gezogen worden oder so. Ich würde auf keinen Fall da hineingehen. Schon gar nicht bei all den seltsamen Dingen, die mit diesem Kerl vorgingen. Ich stellte das Essen auf den Boden, direkt am Straßenrand. Während ich das tat, hörte ich plötzlich Blätter im Gebüsch rascheln. Ich beeilte mich, stieg ins Auto und fuhr sofort los. Zum Glück war ich nicht dumm genug, auf den Mann am Telefon zu hören und in den Wald zu gehen. Irgendetwas stimmte nicht, das spürte ich, auch wenn ich nichts Konkretes hatte, um es zu beweisen. Was hätte in jener Nacht passieren können? Ich werde es nie erfahren. Das geschah Mitte November letzten Jahres. Ich war gerade wegen Budgetkürzungen im Büro entlassen worden. Zum Glück hatte ich etwas Geld gespart, um mich über Wasser zu halten, während ich nach einem neuen Job suchte. Mehrere Wochen lang blieb ich zu Hause und durchforstete auf meinem Laptop Stellenanzeigen. Nach den ersten 2 Wochen wurde ich ungeduldig. Ich hatte mich auf fast alle interessanten Stellen beworben und keine einzige Rückmeldung erhalten. Schließlich durchsuchte ich weniger bekannte Webseiten und hatte dort etwas mehr Glück, ein paar neue Optionen zu finden. Später an diesem Tag erhielt ich endlich eine E-Mail von einem dieser Anbieter. Der Manager, der sich als Zack vorstellte, schrieb, dass sein Terminkalender sehr voll sei, aber dass er gerne noch am selben Abend ein Vorstellungsgespräch mit mir führen würde, falls das möglich sei. Ich war nicht wirklich vorbereitet und fühlte mich unwohl dabei, zu fragen, warum es ausgerechnet an diesem Abend sein musste, aber ich wollte die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Ich dachte, dass mein Erscheinen trotz der kurzen Vorlaufzeit mein Engagement zeigen würde. Die Stelle schien eine einfache Verkaufsposition zu sein, aber das Gehalt war es wert. Ich sagte dem Gespräch zu und Zack schickte mir die Adresse mit dem Hinweis, dass ich um 19.30 Uhr dort sein sollte. Ich machte mich fertig und fuhr los, kam 15 Minuten zu früh an. Ich hatte keine Zeit gehabt, mich über den Ort zu informieren, also wusste ich nicht, was mich erwartete. Der Ort war ein Parkplatz vor einem kleinen Gebäude. Von außen war nicht zu erkennen, wofür das Gebäude genutzt wurde. Es hatte nur eine Hausnummer. Ich nahm an, es sei ein Büro, da es sich um einen Verkaufsjob handelte, aber es war schwer zu sagen, weil alle Lichter aus waren. Der Parkplatz war ebenfalls leer. Etwas kam mir seltsam vor. Ich überprüfte die Adresse erneut und suchte sie online, aber es war derselbe Ort. Das Gebäude hatte keinen Namen bei Google. Ich rief die Nummer an, die in 6 E-Mail stand, aber niemand antwortete. Ich versuchte es mehrmals, ohne Erfolg. Ich wartete bis 15 Minuten nach der vereinbarten Zeit und beschloss dann zu gehen. Ein dunkles, leeres Gebäude, niemand auf dem Parkplatz keine Antwort vom Gesprächspartner. Das Ganze kam mir verdächtig vor. Rückblickend hätte ich mir der Möglichkeiten bewusster sein sollen. Ich fuhr zurück nach Hause, verärgert über die Zeitverschwendung, beschloss aber, es hinter mir zu lassen. Ich sagte mir, dass ich mich wieder auf die üblichen Jobbörsen konzentrieren und am nächsten Tag weitermachen würde. Ich wusste nicht, ob Zack mir versehentlich die falsche Adresse gegeben hatte oder was wirklich passiert war. Aber ich wollte keine weitere Zeit damit verschwenden, darüber nachzudenken. Ich holte mir ein Bier aus dem Kühlschrank, setzte mich aufs Sofa, öffnete es und schaltete den Fernseher ein. Ohne Job hatte ich keine feste Schlafenszeit, also entspannte ich mich, bis ich müde wurde. Die ganze Nacht über hörte ich immer wieder etwas oben, so etwas wie ein Knarren auf dem Dach. Ich schaute ein paar Mal aus dem Fenster, um zu sehen, ob draußen Wind wehte, aber das war nicht der Fall. Die Geräusche beunruhigten mich nicht allzu sehr, sie klangen nicht ungewöhnlich. Ich glaube, ich wurde gegen 22 Uhr müde. Ich schaltete den Fernseher und das Licht unten aus und ging dann ins Schlafzimmer hinauf. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich mich ins Bett legte und schnell einschlief, bis ich plötzlich wieder aufwachte. Meine Augen öffneten sich in einem völlig dunklen Zimmer. Während ich da lag, hörte ich dasselbe Knarren wie zuvor, aber diesmal näher, als käme es von der anderen Seite des Zimmers. Ich blickte dorthin. Meine Augen noch schwer, kaum in der Lage, etwas in der Dunkelheit zu erkennen. Dann hörte ich das langsame, leise Geräusch der Schranktür, die sich öffnete. Meine Augen öffneten sich ein Stück weiter, gerade genug, um die Umrisse der sich bewegenden Tür zu erkennen. Ich fühlte mich fast wie gelähmt, unfähig, mich zu bewegen, während ich beobachtete. Mein Verstand war nicht ganz überzeugt, dass das real war, bis sich die Tür des Schranks ganz öffnete und eine Gestalt daraus hervorschaute. Dann reagierte mein Körper. Ich schnappte mir mein Handy und sprang aus dem Bett, vom Schrank weg. Die Gestalt bewegte sich nicht. Sie stand einfach da, starrte mich an, als würde sie hoffen, ich hätte sie nicht gesehen. Aber jetzt, aufrecht stehend und mit besser an die Dunkelheit angepassten Augen, war ich mir zu 100% sicher, dass das, was ich sah, real war. Ich rannte aus dem Zimmer und aus dem Haus, während ich mit einem 911-Operator sprach. Es war eine dumme Entscheidung, aber ich blieb im Vorgarten stehen und beobachtete durch die Haustür die Treppe. Ich wollte nicht, dass die Person im Haus entkam, ohne gefasst zu werden. Natürlich konnte sie gefährlich sein und bewaffnet, also war es nicht besonders klug. Ein paar Minuten später kamen zwei Polizisten. Ich hatte niemanden die Treppe herunterkommen sehen, also sagte ich ihnen, wo ich den Eindringling zuletzt gesehen hatte. Sie gingen hinein und fanden ihn im Schrank versteckt. Als sie ihn herausführten und zum Streifenwagen brachten, konnte ich kaum glauben, wie verstörend er aussah. Langes, fettiges Haar, schmutzige Kleidung und weit aufgerissene, feindselige Augen. Er sagte kein einziges Wort darüber, was er dort getan hatte. Aber ein paar Tage später kam die ganze Geschichte ans Licht. Er hatte gefälschte Stellenanzeigen auf mehreren Seiten erstellt. Tatsächlich gab es hunderte solcher gefälschter Anzeigen für verschiedene Jobs. Am beunruhigendsten war, dass er alle meine Informationen aus dem Lebenslauf hatte, den ich gesendet hatte, und genau wusste, wann ich das Haus zur Vorstellung verlassen würde. Also war er eingestiegen, während ich weg war. Die ganze Nacht über war er in meinem Haus, nur ein paar Meter von mir entfernt, während ich schlief. Aber wir haben nie erfahren, was er vorhatte. Ohne dass er es zugab, werde ich nie wissen, was in jener Nacht hätte passieren können. Ich bin 32 Jahre alt und arbeite für ein Transportunternehmen. Das war während der Feiertage. Die Straßen waren insgesamt nicht so schlimm, aber im Winter zu fahren ist immer etwas anstrengender. An diesem Tag, oder besser gesagt, in jener Nacht, war alles normal. Ich verließ die Stadt um 18 Uhr, um eine Ladung in zwei Bundesstaaten Entfernung abzuliefern. Gegen 23 Uhr machte ich meine erste Pause. Ich hielt an einer kleinen Tankstelle am Straßenrand an, nur um auf die Toilette zu gehen, einen Kaffee zu trinken und vielleicht für eine Weile die Augen zu schließen. Ich parkte und ging ins Gebäude, dann kam ich mit meinem Kaffee zurück zum Fahrersitz. Ich nahm mir einen Moment für mich, saß da, trank ein paar Schlucke und schaute mich um. Es standen nur ein paar weitere LKW auf dem Parkplatz. Ich schätze, es war eine ruhige Nacht. Während ich dort war, bemerkte ich jemanden an der Rückseite des Gebäudes. Dort waren die Lichter schwach, aber ein Typ lehnte an der Wand und schaute in meine Richtung. Ich konnte seine Augen nicht sehen, aber mein LKW war der einzige, der dort geparkt war. Also gab es nichts anderes, was er ansehen konnte. Ich konzentrierte mich auf meinen Kaffee, doch jedes Mal, wenn ich wieder hinsah, starrte der Typ immer noch hierher. Ich war mir sicher, dass es nichts war, aber es fühlte sich trotzdem zu seltsam an, um zu versuchen zu schlafen. Außerdem fing es an zu schneien. Ich stellte den Kaffee in den Getränkehalter, startete den Truck und fuhr mit dem nächsten Teil der Fahrt weiter. Der Kaffee wirkte definitiv und hielt mich wach. Die Straßen waren völlig leer. Etwa 30 Minuten später blitzte kurz etwas im Seitenspiegel auf, wie eine Spiegelung von etwas hinter meinem Anhänger. Ich überprüfte die Spiegel weiter in der Annahme, dass ein Auto näher kam, aber ich sah nichts hinter mir. Vielleicht war es ein kaputtes Straßenlicht oder so. Ich wusste es nicht. Der Schnee begann sich etwas auf der Straße zu sammeln, also konzentrierte ich mich eine Weile mehr auf das, was vor mir lag, um sicher anzukommen. Es verging ungefähr eine Stunde, glaube ich. Die Konzentration auf die Straße wurde immer anstrengender, aber dann sah ich wieder einen schnellen Blitz im Seitenspiegel. Ich bewegte meine Augen gerade so weit, um zu sehen, was es war. Da war ein Auto direkt hinter meinem Anhänger, so nah, dass ich es nicht in meinen Spiegeln sehen konnte. Es hatte auch das Licht ausgeschaltet, sodass nur als es ein wenig zur Seite auswich, meine Scheinwerfer sich in seinen reflektierten und den kleinen Blitz erzeugten, den ich gesehen hatte. Es war nicht ungewöhnlich, dass Leute mir zu nah auffuhren, weil ich langsam fuhr, aber das war wirklich seltsam. Bei dem Wetter und so nah, ohne Licht. Was machten die da? Nach ein paar Minuten Überlegung dachte ich, es sei besser, mich von ihnen zu entfernen oder zumindest zu verhindern, dass sie so dicht auffahren, zum Schutz für uns beide. Ich wechselte die Spur, aber das Auto folgte mir. Verwirrt wechselte ich zurück auf die rechte Spur. Diesmal, glaube ich, verstanden sie, dass ich es bemerkt hatte und blieben auf ihrer Seite. Sie bremsten ab und verschwanden schließlich aus meinem Sichtfeld. Ich hatte keine Ahnung, was sie vorhatten, aber zumindest waren sie nicht mehr hinter mir. Ich fuhr noch etwa 2 Stunden auf dieser stillen, verschneiten Straße weiter. Es war ungefähr 3 Uhr morgens, als ich beschloss, auf einem Rastplatz anzuhalten, um ein bisschen zu schlafen. Es war einer dieser kleinen Haltebuchten am Straßenrand, gerade groß genug für 2 oder 3 LKW. Es gab kein Gebäude und keine Toiletten, nur den Parkplatz. Ich parkte, stellte den Motor ab, lehnte den Sitz so weit wie möglich zurück und schloss die Augen. Ich schlief ziemlich schnell ein. Ich war es gewohnt, wenig zu schlafen, also zählte jede Minute. Der ruhige Wind und der fallende Schnee halfen sehr. Ich hatte vor, mit dem Sonnenaufgang aufzuwachen, also in etwa 3 Stunden. Aber ich wachte früher auf. Langsam öffnete ich die Augen, sah die dunkle Fahrerkabine und die schwachen Lichter der Autobahn vorne. Ich war noch sehr müde. Ich wusste nicht, warum ich aufgewacht war. Nach einer Sekunde drehte ich mich, um die Position zu wechseln, aber sofort traf ich auf Augen, die mich von draußen durch das Fenster anstarrten. Sie blickten mich mit unglaublich weit geöffneten und beunruhigenden Augen an. Ich wäre fast vom Sitz gefallen, aber der Typ zeigte keine Regung. Er machte nur einen Schritt nach unten und versuchte, die Tür zu öffnen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen hörte ich seine Schritte im Schnee davonlaufen. Ich nutzte das Funkgerät, um Hilfe zu rufen, und kurze Zeit später fuhr ein Auto hinter meinem Truck hervor. Es war dasselbe, das ich zuvor auf der Straße gesehen hatte. Ich gab die beste Beschreibung, die ich konnte, und während die Beamten mich baten, alles zu erzählen, was an diesem Abend passiert war, erinnerte ich mich an den Mann, den ich an der Tankstelle beobachtet hatte. Vielleicht war er es die ganze Zeit. Aber warum verfolgte er mich? Und was hatte er vor? Das habe ich nie erfahren. Ich hatte den ganzen Tag frei. Draußen war es kalt und feucht, da den ganzen Tag über immer wieder Regen gefallen war. Ich blieb zu Hause und spielte Videospiele, verbrachte den Tag so, wie ich es normalerweise tun würde. Gegen 5 Uhr wurde der Regen stärker und in der Ferne waren einige Blitze zu sehen. Ich bereitete das Abendessen zu und entschied mich dann, einen Horrorfilm anzusehen, da das Gewitter draußen die perfekte Atmosphäre schuf. Ich schaltete das Licht aus und verbrachte die nächsten 2 Stunden auf dem Sofa. Das Gewitter wurde in dieser Zeit ziemlich heftig. Es gab keinen Stromausfall oder ähnliches, aber es regnete stark und die Blitze schlugen nah ein. Es war ungefähr 10 Uhr. Ich war weder müde, noch wollte ich ins Bett gehen, aber ich stand auf, um mich zu strecken und mein Wasserglas aufzufüllen. Als ich mich zum Flur drehte, sah ich sofort etwas sich bewegen, wie einen Schatten an der Wand. Es ging sehr schnell, nur einen Augenblick, zu kurz, um wirklich zu verstehen, was ich gesehen hatte oder sicher zu sein, ob es überhaupt real war. Ich blieb einen Moment regungslos stehen, ging dann näher heran und sah mich um, fand aber nichts, nur einen leeren Flur. Vielleicht war es ein Lichtblitz, der durch das Fenster von einem entfernten Blitz hereingefallen war. Ich hatte gerade einen Horrorfilm zu Ende gesehen, also war ich vielleicht etwas nervös und fing an, mir Dinge einzubilden. Ehrlich gesagt schenkte ich dem keine Bedeutung und vergaß es fast sofort. Ich füllte mein Wasserglas und schaute, wie das Gewitter draußen weiterging. Die Bäume bewegten sich heftig und der Regen überflutete förmlich die Straßen. Wir hatten hier normalerweise keine so starken Gewitter, deshalb war es immer interessant, wenn sie auftraten. Unsere Stadt war definitiv nicht darauf vorbereitet. Ich ging zurück aufs Sofa und schaltete YouTube ein, um mich etwas zu entspannen und zu versuchen, müde zu werden. Ich achtete nicht wirklich darauf, was ich sah. Ich schätze, ich war abgelenkt oder in Gedanken versunken. Aber dann sah ich wieder einen Schatten an der Wand hinter dem Fernseher. Es war, als hätte sich etwas hinter mir für nur eine Sekunde um die Ecke geschlichen. Ich drehte den Kopf abrupt und schaute zum Eingang des Wohnzimmers. Da war nichts. Ich stand auf und durchsuchte den Bereich, aber ich sah absolut nichts. Ich verstand nicht, was vor sich ging. Es fühlte sich an, als würde ich halluzinieren, aber so etwas war mir noch nie 2-mal hintereinander passiert. War ich schläfrig? So fühlte es sich nicht an. Ich dachte, der Horrorfilm und das Gewitter würden die Nacht ruhig machen, aber genau das Gegenteil war der Fall. Ich glaubte weiterhin, dass es nichts war, aber tief im Hinterkopf hatte ich dieses kleine Gefühl, dass doch etwas dran war. Ich blieb noch 15 Minuten auf dem Sofa und entschied mich dann, ins Bett zu gehen. Ich schaltete den Fernseher aus und ging die Treppe hoch. Ich war immer noch nicht müde, vor allem nicht nach allem, was passiert war, also ging ich duschen, um mich vor dem Schlafen zu entspannen. Ich drehte das Wasser auf und versuchte, mich zu beruhigen. Ich stand etwa 5 Minuten unter der Dusche, als durch das Geräusch des Wassers ein lauter, trockener Schlag durch das ganze Haus hallte. Er war heftig und laut, ließ den Boden vibrieren. Mein ganzer Körper zuckte zusammen. Ich drehte sofort das Wasser ab und zog mich so schnell wie möglich an. Mit dem Wasser abgestellt war im Haus absolute Stille. Nicht einmal das kleinste Geräusch war zu hören. Ich hatte das Gefühl, meine Ohren würden wegen der so störenden Stille nach dem Schlag klingeln. Ich ging langsam den Flur entlang und ging die Treppe hinunter. Ich ging durch das Wohnzimmer und dann in die Küche. Die Hintertür hing nur noch an dem oberen Scharnier, ganz offen, und es lagen Holzsplitter auf dem ganzen Boden. Die anderen beiden Scharniere schienen aus dem Holzrahmen gerissen worden zu sein. Ich rannte in mein Zimmer und rief den Notruf an, während ich mich im Badezimmer einschloss. Die ganze Zeit, in der ich wartete, dachte ich, jemand anderes wäre mit mir im Haus. Aber als die Polizisten kamen, merkten wir schnell, dass dem nicht so war. Die Tür war nicht von außen aufgebrochen worden. Sie wurde von innen aufgerissen. So, als wäre jemand wütend gegangen und hätte die Tür mit so viel Kraft aufgestoßen, dass sie gegen die Wand prallte und die Schrauben aus dem Rahmen riss. Wer auch immer es war, war die ganze Nacht in meinem Haus gewesen. Höchstwahrscheinlich waren die Schatten, die ich gesehen hatte, diese Person, die sich gerade bewegte, als ich hinsah. Ich habe keine Ahnung, wie lange sie dort waren oder was sie in meinem Haus machten oder was sie beobachteten. Es ist auch sehr seltsam, dass sie die Tür so zerstört haben, als wären sie frustriert gewesen. Seitdem habe ich in diesem Haus nie wieder gut geschlafen. Ich war 16 Jahre alt und hatte vor etwa 6 Monaten einen Job in einer Pizzeria bekommen. In dieser Zeit hatte ich genug gespart, um mir ein billiges Auto zu kaufen. Ich hasste es, nicht selbst fahren zu können, wollte aber auch lieber Lieferungen machen, als im Laden zu arbeiten. Es war ein ganz normaler Wochentag. Nach der Schule begann ich um 17 Uhr mit der Arbeit und meine Schicht endete um 22.30 Uhr. Die ersten Stunden waren sehr beschäftigt, aber gegen 20 Uhr wurde es plötzlich ruhig. Bis 21 Uhr gab es keine weiteren Lieferungen, nur eine Online-Bestellung mit 2 mittelgroßen Pizzen. Ich holte die Pizzen ab und begann zu fahren. Draußen war nicht viel Verkehr, nur ein paar Autos. Aber als ich etwa 5 Minuten vom Viertel entfernt war, kam ein Auto von einer Seitenstraße und setzte sich hinter mich. Die Straßen waren leer, sie hätten mich leicht überholen können, wenn sie wollten, aber sie blieben genau hinter mir. Damals schenkte ich dem kaum Beachtung. Ehrlich gesagt war es mir egal. In den nächsten 5 Minuten fuhren sie direkt hinter mir her. Als ich ins Viertel einbog, schaute ich im Rückspiegel nach und sah, wie ihre Scheinwerfer Sekunden später in derselben Straße abbiegen. Das war ein großer Zufall. Wie wahrscheinlich war es, dass das einzige andere Auto auf der Straße in dasselbe kleine Viertel fuhr wie ich? Ich vermute, es war möglich, aber es machte mich etwas vorsichtiger. Ich fuhr weiter. Die Straße führte durch ein bewaldetes Gebiet mit verstreuten Häusern auf beiden Seiten, manche nah an der Straße, andere am Ende langer Zufahrtswege. Schließlich leuchteten meine Scheinwerfer einen Briefkasten mit der richtigen Adresse an. Ich bog in den Zufahrtsweg ein und sah wieder in die Spiegel. Sekunden später fuhr das Auto vorbei und setzte seine Fahrt die Straße entlang fort. Ich erinnere mich, dass ich erleichtert war und mich ein bisschen dumm fühlte, wegen meiner Vermutung. Ich fuhr bis zum Ende des Weges, der nicht sehr lang war, vielleicht etwa 60 Meter. Ich hielt an, stieg aus mit den Pizzen und klopfte an die Tür. Zuerst antwortete niemand. Obwohl die Verandalampe an war, schien drinnen kein Licht zu brennen. Ich klopfte nochmal und nach etwa 30 Sekunden ging hinter dem Fenster ein Licht an. Eine Frau öffnete die Tür. Sie schien etwa 30 Jahre alt zu sein, trug einen Bademantel und sah sehr müde aus. Sofort passte etwas nicht. Ich habe diese Pizzen für diese Adresse, sagte ich und las die Adresse laut vor. Aber sie wirkte verärgert. Sie sagte, sie hätte nichts bestellt und versuche zu schlafen. Sie war eindeutig schlecht gelaunt, aber es war klar, dass ein Fehler vorlag. Ich entschuldigte mich und entfernte mich von der Veranda. Während ich zurück zu meinem Auto ging, war ich nachdenklich und fragte mich, was passiert war. Doch auf halbem Weg hob ich den Blick und bekam eine Gänsehaut. Hinter meinem Auto stand ein Wagen. Es war derselbe, von dem ich dachte, dass er mir gefolgt war. Die Lichter waren aus, aber ich sah den Dampf aus dem Auspuff steigen, der Motor lief also. Ich fühlte mich sehr unwohl. Wohnten die Leute auch hier bei der Frau und waren gerade angekommen? Oder hatte das mit der Bestellung zu tun? Alles schien zu zufällig. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Ich ging weiter auf mein Auto zu, in der Hoffnung, dass sie mich sehen, etwas sagen oder sich bewegen würden. Ich stieg ein, legte die Pizzen auf den Beifahrersitz und startete den Motor. Aber sie bewegten sich nicht. Der Zufahrtsweg war eng, es gab keinen Platz, sie zu umfahren. Also fuhr ich ein Stück weiter zur Haustür und drehte um. Sicher würden sie jetzt sehen, dass ich wegfahren wollte. Aber sie blieben mitten auf dem Weg stehen und blockierten die Ausfahrt. Etwa 30 Sekunden lang standen wir uns gegenüber, mein Auto vor ihrem. Keiner bewegte sich. In diesem Moment wurde alles klar. Dass sie hinter mir hergefahren waren, mich bis ins Viertel verfolgt hatten, ihr plötzliches Auftauchen, um den Weg zu blockieren. Nichts davon war Zufall. Mein Körper wurde taub, das Herz schlug heftig. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Dann gingen die Türen ihres Autos auf. 4 Männer stiegen aus. Alle trugen Kapuzenpullis und Mützen, die fast das ganze Gesicht bedeckten. Einer hatte die Hand in der Kapuzenjackentasche, als würde er etwas festhalten. Sie rannten auf mein Auto zu und ich geriet in Panik. Ich gab Gas, versuchte sie zu umfahren und an ihrem Auto vorbeizukommen. Aber der Platz reichte nicht. Die Reifen verließen den Weg, rutschten auf dem Boden und ich prallte gegen einen Baum. Der Aufprall war langsam. Die Airbags lösten nicht aus. Ich glaube nicht, dass das Auto feststeckte, aber ich riskierte nichts. Ich sprang heraus und begann zu rennen. Ich hörte, wie einer von ihnen mich verfolgte und den anderen zurief, aber nach einer Weile blieben sie stehen. Als ich in Sicherheit war, versteckte ich mich im Wald und rief den Notruf. Als die Beamten am Haus ankamen, waren die Männer und beide Autos bereits weg. Mein Auto wurde nie wiedergefunden, auch bis heute nicht. Was im Grunde passierte, war, dass die Gruppe eine zufällige Adresse nutzte, um mich anzulocken, indem sie eine Pizza bestellten, mit der Absicht, mich einzuschließen. Was sie mit mir vorhatten, werde ich nie wissen. Dass einer von ihnen mich verfolgte, lässt mich denken, dass sie keine Absicht hatten, mich gehen zu lassen. Ich hatte in jener Nacht Glück. Ich plante eine Campingreise mit meinem besten Freund, den ich Henry nenne. Wir hatten schon einige Ausflüge unternommen, betrachteten uns aber immer noch als Anfänger. Bis dahin hatten wir nichts allzu Extremes gemacht. Normalerweise gingen wir zu örtlichen Campingplätzen, wo mehr Leute waren, aber diesmal fühlten wir uns sicher genug für etwas Abenteuerlicheres. Wir wollten beide an einem authentischen Ort zelten, mit guter Aussicht und tiefer im Wald. Weißt du, wie ein richtiges Camp. Nach einiger Recherche fanden wir einen Platz etwa 3 Stunden entfernt. Es war eine 4-stündige Wanderung durch den Wald und es gab nur ein paar Fotos von früheren Campern. Also schien es kein besonders frequentiertes Gebiet zu sein. Wir fuhren dorthin, vorbereitet für 3 Tage. Am Ende eines kaum genutzten Weges, mitten im Wald, gab es einen kleinen, unbefestigten Parkplatz. Keine anderen Autos standen dort. Der Pfad wirkte echt, oder zumindest war er es einmal gewesen, aber er war nicht gut instand gehalten. Einige Abschnitte waren überwuchert und abgenutzt. Es war eine abgelegene Gegend, also erwartete ich keinen perfekten Pfad, aber dieser schien seit Jahren verlassen. Trotzdem liefen wir weiter. Der Pfad wurde schmaler, aber am späten Nachmittag erreichten wir den Campingplatz. Es war nur eine grasbewachsene Fläche auf einem kleinen Hügel, aber mit einer guten Aussicht auf den Wald und sehr abgeschieden. Niemand war dort und soweit es schien, hatte schon lange niemand mehr den Ort besucht. Wir bauten unsere Zelte auf und packten aus. Henry brauchte etwas länger als ich, also ging ich in der Zwischenzeit zum Aussichtspunkt, um die Landschaft zu genießen. Während ich dort stand, bemerkte ich eine Bewegung zwischen den Bäumen unten. Es war schwer, durch das dichte Laub zu sehen, aber ich konnte gerade noch eine Gruppe von Menschen erkennen, vielleicht 4 oder 5, die zwischen den Bäumen liefen. Ich war überrascht, dort andere Leute zu sehen, besonders weil sie nicht am Campingplatz waren. Aus meiner Position konnte ich nur ihre Silhouetten erkennen, also wusste ich nicht, ob es Camper, Wanderer oder was auch immer waren. Ich versuchte, Henry darauf aufmerksam zu machen, aber als er ankam, waren sie schon verschwunden, im Wald aufgegangen. Nach ein paar Minuten widmeten wir uns wieder unseren Vorbereitungen. Die nächsten Stunden verbrachten wir mit Reden und Entspannen, bis die Sonne unterging. Wir entzündeten ein kleines Lagerfeuer und setzten uns drumherum. Die Nacht war zunächst ruhig, nur unsere Stimmen und das Knacken des Feuers waren zu hören. Doch dann hörten wir etwas anderes. Es war leise, aber wir beide hörten es. Es klang wie Stimmen, mehrere Menschen, die miteinander sprachen. Wir konnten nicht verstehen, was sie sagten oder ob sie überhaupt unsere Sprache sprachen. Die Stimmen kamen von irgendwo zwischen den Bäumen, was es noch unheimlicher machte. Henry und ich wussten nicht, was wir tun sollten, also lauschten wir eine Weile, aber die Stimmen schienen sich nicht zu bewegen. Sie blieben an derselben Stelle, bis sie plötzlich verstummten. Die nächsten Minuten waren verstörend. Die Stimmen verklangen nicht oder entfernten sich. Sie hörten einfach auf, als wären sie noch da. Dann hörten wir Schritte, nur ein einzelner Satz, der näher kam. Sekunden später trat ein Mann aus der Dunkelheit ins Licht unseres Feuers. Er trug eine rote Baseballkappe und hatte schulterlanges, lockiges, schwarzes Haar. Er lächelte breit, als er näher kam, und sagte: »Weiß einer von euch, wo der Pfad hier lang geht? Ich suche ihn schon eine Weile.« Ich zeigte auf den Weg und antwortete: »Ja, da entlang.« Doch da er nichts weiter sagte und nicht ging, fragte ich, ob die anderen da draußen bei ihm waren. Sein Gesicht wurde für einen Moment ernst, dann lächelte er wieder und blickte in die Richtung, in die ich gezeigt hatte. »Ich wusste nicht, dass noch andere hier sind. Ich bin allein gewandert. Hätte ich sie gesehen, hätte ich nach dem Weg gefragt«, sagte er. Es war sehr seltsam. Ich war mir fast sicher, dass er log. Er war genau aus der Richtung gekommen, aus der wir die Stimmen gehört hatten. Ich sagte nur: »Okay«, und er lächelte, bevor er den Pfad entlang ging. Henry und ich dachten dasselbe. Dieser Typ log aus irgendeinem Grund. Es war unmöglich, dass er aus derselben Richtung kam wie die Stimmen und nichts mit ihnen zu tun hatte. Oder sie zumindest nicht bemerkt hatte. Doch die beunruhigendere Frage war: Warum log er? Warum wollte er uns nichts über die anderen im Wald sagen? Wir redeten noch etwa eine halbe Stunde am Feuer darüber, versuchten zu verstehen, was zum Teufel da los war oder ob wirklich etwas Seltsames im Gange war. Die ganze Zeit hatten wir das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich konnte nicht aufhören, in den Wald und auf den Pfad zu schauen. Irgendetwas fühlte sich falsch an. Und natürlich half es nicht, dass dies unser erstes Mal so weit weg von der Zivilisation war. Also waren wir ohnehin schon nervös. »Sollten wir gehen?« »Srenje«, fragte Henry schließlich mit zitternder Stimme. Nach kurzem Überlegen sagte ich ja. Wir begannen, unsere Sachen zu packen, doch das seltsame Gefühl wurde nur stärker. Gerade als wir unsere Rucksäcke aufsetzten und das Feuer löschten, knackte ein einzelner Schritt im Laub hinter mir. Wir drehten uns beide um. Ohne das Feuer war alles dunkel. Der Wald war auch unheimlich still. Mit zitternden Händen holte ich meine Taschenlampe aus dem Rucksackpack. Ich schaltete sie ein und leuchtete nach vorn. Nur 10 bis 15 Fuß entfernt stand derselbe Typ wie vorhin, mit der roten Kappe. Er stand reglos und starrte uns mit leerem Gesichtsausdruck an. Als das Licht ihn traf, verzog er sein Gesicht zu demselben breiten Grinsen wie zuvor. In Panik schaltete ich die Taschenlampe aus und wir rannten den Pfad entlang. Am beunruhigendsten war, dass wir mehrere Schritte hinter uns hörten. Einige klangen, als liefen sie zwischen den Bäumen parallel zu uns. Nach und nach entfernten sich die Schritte, bis nur noch wir beide durch den dunklen Pfad liefen. Wir erreichten unversehrt das Auto, stiegen ein und fuhren weg. Beide waren wir noch lange danach ziemlich mitgenommen. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was da los war. Warum war jemand an diesem Ort? Es ist lange her, seit das passiert ist, und wir sind nie wieder campen gewesen. Ich weiß nicht, ob wir es jemals wieder tun werden. Ich war erst 19 Jahre alt, als ich in die Vereinigten Staaten zog. Mein Vater starb, als ich noch ein Baby war, und meine Mutter verstarb an Krebs nur wenige Tage vor meinem 18. Geburtstag. Ich blieb eine Weile bei meiner Schwester, die bereits verheiratet war und Kinder hatte, aber es dauerte nicht lange, bis ich anfing, von einem Leben fernab von Guatemala zu träumen. Ich begann bald danach mit meinem Antrag und zog einige Fäden über einen alten Freund meines Vaters, um einen Sponsor und einen Job in Texas zu bekommen. Etwa 18 Monate später kam ich in die Stadt Laredo. Die Vereinigten Staaten waren neu, groß und aufregend. Obwohl die Arbeit hart war und mein Gehalt nicht besonders gut, war ich glücklich. Meine Großmutter pflegte immer zu sagen: Al falta de pan, Tortilla, was bedeutet, wenn du kein Brot hast, nimmst du Tortillas. Und genau das habe ich getan. Ich arbeitete in meinem miserablen Job und schlief in einer miserablen geteilten Wohnung, im Glauben, dass sich die Dinge mit der Zeit verbessern würden. Und so war es auch. Aber wie einer meiner Lieblingssprüche sagt, es ist immer am dunkelsten vor der Morgendämmerung. Und gerade als es schien, als würde es besser werden, gab es ein Feuer im Wohnhaus, in dem ich lebte. Wir wurden durch Klopfen an der Tür geweckt, und als wir hinausrannten, stand bereits die Hälfte des Gebäudes in Flammen. Ich glaube, einige Menschen starben in dieser Nacht. Es war schrecklich. Also war ich zwar dazu verdammt, in naher Zukunft in meinem Auto zu leben, aber durch die Gnade Gottes war ich noch am Leben. Es war so eine Situation, in der man sagt, durch die Gnade Gottes gehe ich. So lebte ich also in meinem Auto, presste Tortillas in dieser Mitternachtskantine und sparte jeden Cent, den ich konnte, für einen Plan, den ich noch nicht einmal hatte. Es gab viele verzweifelte Menschen in Laredo zu dieser Zeit und immer mehr wandten sich der Kriminalität zu, um über die Runden zu kommen. Ich bekam mehr als ein Angebot, mich auf etwas einzulassen, in das ich mich wirklich nicht verwickeln sollte. Und zum Glück gab Gott mir die Kraft und Weisheit, auf dem geraden Weg zu bleiben. Einige der Angebote bringen mich heute zum Lachen, wenn ich daran denke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein dünnes Ich Drogen verkauft oder Prostituierte herumfährt. Ich wäre in 5 Minuten gefressen worden, aber andere Dinge, in die ich mich verwickelte, bringen mich nicht so sehr zum Lachen. Eines Nachts hatte ich eine Pause in der Kantine, also ging ich zu einem Laden an der Ecke, um mir etwas Cola und vielleicht Zigaretten zu kaufen. Statt direkt zur Kantine zurückzugehen, lehnte ich mich draußen an die Wand des Ladens, zündete mir eine Zigarette an und trank meine Cola. Ich war in meinen eigenen Gedanken, als ich plötzlich eine Stimme hörte, die sagte, »Du arbeitest zu viel, Sohn?« Er sagte es auf Spanisch, aber mit einem väterlichen Ton, und als ich mich umsah, sah ich einen Mann, der wie ein Cowboy gekleidet war, auf mich zukam. Ich sage Cowboy, aber er war gut gekleidet, mit schönen Stiefeln, einem schicken Hut, einer großen glänzenden Gürtelschnalle. Du weißt schon, der Typ Mensch, der reich aussieht. Ich antwortete etwas wie, ich versuche nur zu überleben, in der Annahme, dass er mich nach diesem Kommentar in Ruhe lassen würde. Aber das tat er nicht. Er kam näher und sagte auf Spanisch, es ist nicht so, als würde jeder seine Hunde mit Chorizos spazieren führen, oder? Ich glaube, selbst einige Chapins würden nicht verstehen, was das bedeutet, also lass mich erklären. In Guatemala sagen wir etwas, das im Grunde bedeutet, dass es in besseren Zeiten, als die Leute reicher waren, sich die Reichen leisten konnten, ihre Hunde mit leckerem Fleisch wie Chorizo oder Longaniza zu füttern. Es ist also ein Ausdruck, der sich auf diese Art von Epoche bezieht. Das Problem war, dass es ein sehr guatemaltekischer Spruch ist und der Akzent des Typen war eindeutig mexikanisch. Also kannst du dir meine Verwirrung vorstellen. Ich fragte ihn, ob er ein Chapin sei, was ein Begriff Guatemalteken ist, aber er lachte nur, schüttelte den Kopf und sagte, dass er all das schon hinter sich habe. Das ergab Sinn, aber was keinen Sinn ergab, war, woher er wusste, dass ich aus Guatemala stamme. Ich fragte ihn, woher er das wüsste, und er sagte, dass es sein Job sei, Dinge über Menschen zu wissen. Laut ihm bezahlte dieser Job sehr gut, und wenn ich bereit wäre, etwas zu geben, könnte ich auch viel Geld verdienen. Ich erkannte sofort diesen glitschigen Ton von jemandem, der will, dass ich etwas Illegales für ihn tue, also machte ich mich bereit, »Danke, aber nein, danke« zu sagen. Aber er musste meine Körpersprache oder so etwas gelesen haben, denn er begann, mich zu beruhigen. Er sagte, dass ja, das, was er mir vorschlug, illegal sei, aber nicht unmoralisch. Ich würde kein süchtig machendes Gift über die Grenze bringen oder jungen Frauen helfen, in gefährliche Situationen zu geraten, die Leben zerstören. Es war nichts, wofür ich abgeschoben werden würde. Ich könnte mindestens 6 bis 8 Wochen nach dem, was auch immer er mir vorschlug, nicht arbeiten. Aber alle meine Ausgaben würden während dieses Zeitraums gedeckt. Und ich würde mit $4.000 in Bar gehen. $4.000 waren mehr als die Hälfte meines damaligen Jahresgehalts und viel mehr, als mir jemals ein Zuhälter oder Drogendealer angeboten hatte. Mit dem Versprechen, dass die Arbeit nicht unmoralisch sei, gebe ich zu, war ich interessiert. Er erklärte weiter, dass der Trick, in den Vereinigten Staaten außerhalb des Gesetzes Geld zu verdienen, darin bestehe, sich von Lastern wie Drogen und Prostitution fernzuhalten, mit den Gringos zu arbeiten, nicht ohne sie oder gegen sie. Und je reicher diese Gringos seien, desto besser. Ich dachte, er spreche von irgendeiner Art von Finanzkriminalität, da er immer wieder betonte, dass niemand verletzt werde und dass er mit den besten Leuten zusammenarbeite. Nach seinen Worten zu urteilen, hielt er mich wahrscheinlich absichtlich im Dunkeln, um meine Neugier zu wecken, etwas, das er wahrscheinlich schon oft geübt hatte. Aber es funktionierte. Schließlich fragte ich ihn, was ich tun müsste, um so viel Geld für nur ein paar Wochen Arbeit zu verdienen. Nein. Statt mir direkt zu antworten, begann der reiche Cowboy, mir alle möglichen Fragen über meine Gesundheit zu stellen. Er fragte, ob ich Diabetes hätte, ob ich Herzprobleme hätte, ob ich Medikamente einnehme, all diese gesundheitlichen Dinge, die ich anfangs nicht ganz verstand. Ich dachte, dass ich für das, was er mir anbieten würde, in guter Form und gesund sein müsste. Und, oh mein Gott, er hatte vollkommen recht. Sie boten mir nicht $4,000 für meine Arbeit, sondern für einen meiner Nieren. Als er es das erste Mal sagte, dachte ich, ich hätte ihn falsch verstanden. Oder er benutze irgendeinen Slang, den ich nicht kannte. Er hielt meine Verwirrung für Überraschung und begann erneut, wie es schien, eine gut eingeübte Methode, mich zu überzeugen. Er sagte mir, dass ein junger, gesunder Mann wie ich mit nur einer Niere überleben könnte und dass sie sich mit der Zeit sogar regenerieren könnte. Ich war vielleicht jung, arm und etwas naiv, aber ich war nicht dumm. Ich wusste, dass wichtige Organe sich nicht einfach regenerieren, oder zumindest war ich mir ziemlich sicher, dass sie es nicht tun. Ich wollte dem Typen sagen, er solle sein Angebot dorthin stecken, wo die Sonne nicht scheint, denn es war eines der verrücktesten Dinge, die ich je in meinem Leben gehört hatte. Aber irgendetwas sagte mir, dass es keine gute Idee wäre, unhöflich zu einem Mann wie diesem zu sein. Also sagte ich ihm, dass ich darüber nachdenken würde, und er gab mir eine Karte, auf der nur eine Telefonnummer stand. Ich rief die Nummer nie an und wusste es besser, als irgendjemandem davon zu erzählen, denn ich komme aus einem Ort, an dem Menschen manchmal reden, bis sie sich selbst ins Grab bringen. Aber ich komme auch aus einem Ort, an dem Leute Geld in Gräber stecken. Also schwieg ich und sagte mir, dass durch harte Arbeit der Wohlstand irgendwann kommen würde. Schnelle Lösungen sind im Leben selten und man löst langfristige Probleme nie mit kurzfristigen Lösungen. Ich habe nie von jemandem gehört, der ein Angebot angenommen hat, seine Organe zu verkaufen, aber wenn ein Mann sich wohl und sicher genug fühlte, um Migranten auf der Straße anzusprechen, musste es jemanden geben, der solche Angebote annahm. Ich verstehe die Mauer des Schweigens, die mit etwas wie Organhandel einhergeht, aber man würde denken, dass man ein oder zwei Menschen treffen würde, die es tatsächlich getan haben, oder? Aber ich habe es nie getan, und ich glaube, ich weiß warum. Sagen wir, du gehst mit einem Fremden mit und er bringt dich zu irgendeinem Arzt in einer Sackgasse und schläfert dich ein, in dem Glauben, dass du nur eine deiner beiden Nieren verlierst. Wer würde sie davon abhalten, mehr zu nehmen oder alles zu nehmen? Man müsste verrückt sein, um so etwas zu akzeptieren, verrückt oder wirklich verzweifelt. Und das ist es, was mir Angst macht. Ich weiß, dass es da draußen Menschen gibt, die so verzweifelt sind, dass sie ihre Organe verkaufen würden. Ich war fast einer dieser Menschen. Ich liebe dieses Land und ich liebe seine Menschen noch mehr. Aber für viele Migranten wie mich ist der Weg lang und hart und einige Menschen kommen nie ans Ziel.